Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Ein bedeutender Theologe sagte, wenn die Gemeinde Jesu das wichtige Thema der Eschatologie vernachlässigt, betreibt sie nur noch Innenschau. Aber nur durch die Außenschau im Fokus auf das Kommen des Herrn Jesus wird die Gemeinde ihrer wirklichen Aufgabe gerecht. Davon handelt dieses Buch. Es behandelt die biblische Grundlage und Lehre der Naherwartung und zeigt auf, welche Konsequenz diese Erwartungshaltung auf das Leben des einzelnen Christen und die Gemeinde haben sollte. Hören Sie heute aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied aus dem zweiten Teil Die Lehre der Naherwartung, den zweiten Teil des sechsten Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Dinge, die wir nicht vergessen dürfen. In 2. Timotheus 2, Vers 8 werden uns die vier wichtigsten Dinge vor Augen geführt, die wir im Gedächtnis halten sollen. Gerade auch im Hinblick auf die Gemeinde und die Naherwartung sind diese von Bedeutung. Dort heißt es, halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist, nach meinem Evangelium. Erstens, halte im Gedächtnis Jesus Christus. Der Herr Jesus soll in unseren Gedanken immer die absolute Vorrangstellung haben. Er soll das Motiv unseres Einsatzes, Gebetes und Dienstes sein. Einerseits bewahrt uns das vor falschen Wegen und andererseits spornt es uns an, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Ich werde manches nicht tun, wenn ich an Jesus denke, und manches werde ich umso eifriger tun, wenn ich ihm in meinen Gedanken die ihm gebührende Vorrangstellung gebe. Diese Ermahnung ist wichtig. Wir können den Herrn Jesus nämlich sehr schnell aus dem Gedächtnis verlieren, obwohl er in unserem Herzen wohnt. Wir können uns an uns selbst verlieren, weil wir ihn aus dem Blick verloren haben. Unsere Gedanken können sich, ehe wir uns versehen, nur noch um uns selbst drehen, um unsere Arbeit, unsere Aufgaben und Ziele, unsere Lebenssituation, unsere Sorgen und Befürchtungen, wobei der Herr Jesus Christus dann nur noch eine Randerscheinung ist. Seien wir also auf der Hut, gehen wir ins Gebet und halten wir uns bewusst im Gedächtnis, dass es in allem zuerst und zuletzt um Jesus Christus geht. Zweitens, aus dem Samen Davids. Jahrhunderte antisemitischen Denkens haben dazu geführt, dass vielerorts verdrängt wird, dass Jesus Christus als Jude in diese Welt kam, als Jude starb, als Jude auferstand, als Jude in den Himmel zurückkehrte und als Jude wiederkommen wird. Dem Apostel Paulus, der ja der Heidenapostel war, laut Römer 11, Vers 13, Galater 1, 16 und Galater 2, Vers 2 und 7, war es sehr wichtig, dies in seinem Brief an Timotheus hervorzuheben. Halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist, nach meinem Evangelium. 2. Timotheus 2, Vers 8. Der zweite Timotheusbrief ist der letzte Brief des Apostels, den er kurz vor seinem Tod schrieb. 2. Timotheus 4, Vers 6. Er ist sozusagen sein Vermächtnis, sein geistliches Testament. In einem Testament werden die Dinge erwähnt, die einem besonders am Herzen liegen und die man der Nachwelt noch mitteilen möchte. Paulus lag es unter anderem sehr am Herzen, darauf hinzuweisen, dass Jesus Christus aus dem Samen Davids stammt und diese Tatsache nicht in Vergessenheit geraten sollte. Wäre ihm das nicht wichtig gewesen, dann hätte der Satz gereicht, halte im Gedächtnis Jesus Christus. Aber er fügt hinzu, aus dem Samen Davids. Der Brief richtete sich an Timotheus, der seinerseits in Ephesus als geistlicher Leiter eingesetzt worden war. 1. Timotheus 1, Vers 3. Das war die Gemeinde, über die der Herr später in Offenbarung 2, Vers 4 klagen würde: Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ach, dass doch die geistlichen Leiter von Gemeinden und theologischen Ausbildungsstätten vor Augen hätten, dass Jesus Christus aus dem Samen Davids kommt und dass sie diese Wahrheit den Anvertrauten ins Gedächtnis rufen würden. Es hat in der Kirchengeschichte viel zu wenig Beachtung gefunden und ist in Vergessenheit geraten, dass Jesus Christus, der von Gott verheißene Erlöser, ein direkter Nachkomme Davids aus dem Stamm Juda ist. Es scheint, als habe der Heilige Geist diese Ermahnung dem Heidenapostel Paulus aufs Herz gelegt, weil er darum wusste, wie sehr diese Wahrheit in der Zukunft noch angefochten sein würde. Und tatsächlich ist genau das im Laufe der Zeit aus dem Gedächtnis vieler Christen verdrängt worden. Man kann aber Jesus nicht vom Judentum lösen. Diese Tatsache war Bestandteil des Evangeliums des Apostels Paulus. Es gehörte zu seiner Botschaft an die nichtjüdischen Völker und es war ihm ein Anliegen, dass dies in ihrer Erinnerung bleiben sollte. Die besondere Betonung der Abstammung Jesu erwähnte Paulus auch in Römer 1, Vers 3. Dort lesen wir: Nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch. Als Mensch geboren ist Jesus ein Nachkomme König Davids und damit vollkommener Jude. Paulus legt Wert auf die Tatsache, dass Jesus als wahrer Gott auch wahrer Mensch wurde und als wahrer Mensch wahrer Jude war. Daraus ergibt sich der Schluss, dass er das jetzt nach seiner Auferstehung immer noch ist, wahrer Mensch und wahrer Jude. Als der Herr Jesus auf diese Erde kam, entäußerte er sich seiner Gottheit, ohne dabei aufzuhören, Gott zu sein. Philipper 2, die Verse 6 und 7. Er wurde so sehr ganz Mensch, dass er vollkommen abhängig war vom Vater im Himmel. Als der Herr wieder in den Himmel zurückkehrte, nahm er im umgekehrten Sinn seine zuvor entäußerte göttliche Stellung wieder ein, ohne jedoch sein Menschsein abzulegen. Er kehrte als wahrer Gott und wahrer Mensch in das himmlische Vaterhaus zurück. Dort befindet er sich heute als göttlicher und menschlicher hoher Priester und steht für seine Gemeinde ein. 1. Timotheus 2, Vers 5 sagt deshalb: Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Das ist neben anderen biblischen Begründungen der Hauptgrund, warum wir zu Israel stehen, weil wir zu Jesus stehen, der Jude ist und als Jude wiederkommen wird. Der erste Vers im Neuen Testament, Matthäus 1, Vers 1, lautet: Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Bei der Geburt Jesu triumphierte der Engel Gottes: Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Lukas 2, Vers 11. In der Offenbarung Kapitel 5, Vers 5 wird Johannes mit der Zusage getröstet: Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Im letzten Kapitel der Bibel heißt es an die Gemeinde gerichtet über den wiederkommenden Herrn: Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Es spricht, der dies bezeugt: Ja, ich komme bald. Offenbarung 22, Vers 16 und 20. Jesus ist im Himmel immer noch der Spross Davids, der als solcher zurückkehrt. Wie gefährlich es ist, das wahre Menschsein Jesu aus dem Auge zu verlieren, belegt 2. Johannes 7. Dort heißt es: Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Diese Bibelstelle wird verschieden übersetzt. Die Zürcher Bibel schreibt: Denn viele Verführer sind hinausgegangen in die Welt, die sich nicht zu dem im Fleisch kommenden Jesus Christus bekennen. Das ist der Verführer und der Antichrist. Menge übersetzt: die Jesus Christus nicht als den im Fleisch erscheinenden Messias bekennen. Und in der unrevidierten Elberfelder Übersetzung heißt es, die nicht Jesum Christum im Fleische kommend bekennen. Es geht nicht in Anführungsstrichen nur darum, zu leugnen, dass Jesus als wahrer und ewiger Gott ganz und gar Mensch geworden ist, sondern auch um die Verleugnung seines Wiederkommens als Mensch. Kürzlich hörte ich jemanden sagen, wer denkt, dass Jesus wirklich wiederkommt, steht nicht im Glauben. Es ist eine antichristliche Haltung, Jesu leibliche Wiederkunft in Frage zu stellen, sie zu vergeistigen oder sogar zu verneinen. Heute geschieht das in manchen theologischen Anstalten und in sektiererischen Vereinigungen, und es wäre nicht verwunderlich, wenn der Antichrist darin den Höhepunkt findet. Es ist möglich, dass er die leibliche Wiederkunft Jesu leugnen und sich selbst anstelle des wiederkommenden Christus stellen wird. Auch Petrus weist auf die endzeitliche Gefahr hin, die Wiederkunft Jesu zu leugnen. Wir lesen in 2. Petrus 3, die Verse 3 und 4. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Der zweite Petrusbrief war, wie bereits der erste, an gläubige Juden gerichtet. Dies kommt zum Ausdruck in 1. Petrus 1, Vers 1 und in 2. Petrus 3, Vers 1. Der Ausdruck »die Väter« bezieht sich demnach auf die jüdischen Glaubensväter, die eine buchstäbliche Erscheinung des Messias erwarteten. Diese Wahrheit wird am Ende der Zeit angezweifelt werden und man wird sich sogar darüber lustig machen. Wird sich der Antichrist das zunutze machen? Wird er vielleicht sogar der Initiator einer solchen Blasphemie sein, um das jüdische Volk zu verführen und sich dann selbst auf den Thron zu setzen? Wie dem auch sei, wir leben in einer Zeit, in der man immer weniger mit der leiblichen Wiederkunft des Herrn Jesus Christus rechnet. Warum? Weil wir in den letzten Tagen leben.
Wir haben desto fester das prophetische Wort und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht. Na, lasst das Schein an einem dunklen Ort. Na, lasst das Schein an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche, der Tag anbreche und der Morgenstern. Auf dir, ihr Morgenstern, in euren Herzen, in euren Herzen. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, solches euch zu bezeugen,
der aus den Toten auferstanden ist. Diese alles durchdringende Wahrheit darf nie aus unseren Herzen entschwinden. Jesus lebt. Das ist der größte Trost in unserem Leben und für unser Sterben. Es ist bitter, einst kräftige und vitale Menschen alt und gebrechlich werden zu sehen oder das Schicksal Schwerkranker mitzuverfolgen. Welch ein Trost ist es hier im Gedächtnis zu haben, dass Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist. Jesus hat die Sünde, den Teufel und die Macht des Todes überwunden. Dieses Wissen muss uns allezeit beherrschen und darf unserem Gedächtnis nicht verloren gehen. Das alleine kann Bitteres süß werden lassen und Schweres leichter ertragen lassen und in Verzweiflung Mut machen. Das ist das Licht am Ende des Tunnels. Jesus wurde als Sohn Davids wahrer Mensch und wahrer Jude. Als solcher hat er gelitten, ist er gestorben, aber am dritten Tag aus den Toten auferstanden und in seine göttliche Herrlichkeit zurückgekehrt. Jetzt ist er als wahrer Mensch und wahrer Gott unser aus den Toten auferstandener Hohepriester und Fürsprecher. Jesus kommt so unserer Schwachheit entgegen. In Hebräer 4, Vers 15 heißt es: Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Er ist unser Fürsprecher und die Sühnung der Sünden für die ganze Welt. In 1. Johannes 2, die Verse 1 und 2 lesen wir: Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Jesu Auferstehung ist die Garantie der Auferstehung und Entrückung aller, die an ihn glauben. Seine Auferstehung ist die Bestätigung Gottes des Vaters für das gesamte Erlösungswerk Jesu. In 1. Korinther 15, Vers 20 und die Verse 23 bis 24 lesen wir: Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft, danach das Ende.
Völlig befreit und entschlossen.
Nach meinem Evangelium. Jetzt könnten wir einwenden, dass der Apostel Paulus doch gar kein Evangelium geschrieben hat. Sonst gäbe es ja ein fünftes Evangelium. Dieser Vers will aber nichts anderes sagen, als dass die gesamten Lehrbriefe des Apostels gleichsam Evangelium sind. Man darf also den Begriff Evangelium nicht auf die vier Evangelien reduzieren, sondern sollte berücksichtigen, dass das ganze Neue Testament Evangelium ist. Die tiefgehende Lehre des Römerbriefes zum Beispiel, des Galaterbriefes oder der Korintherbriefe und so weiter ist ebenfalls Evangelium. Römer 2, Vers 16 und Römer 16, Vers 25. Des Weiteren bekräftigt diese Aussage die geistliche Berufung und Autorität eines vom Heiligen Geist inspirierten Apostels. Sein Wort ist Wort Gottes. 1. Thessalonicher 2, 13 und Galater 1, Vers 11. Und das Evangelium Jesu Christi. Nur in dieser von Gott gegebenen Autorität konnte Paulus sagen in 2. Timotheus 2, Vers 7 und 8, Bedenke die Dinge, die ich sage, halte im Gedächtnis nach meinem Evangelium. Außerdem weist die Aussage nach meinem Evangelium auf die Bedeutung hin, dass Paulus eine spezielle Aufgabe an die Heiden, an die Nationen hatte. Sein Evangelium ist ein Evangelium, das Gott besonders den Nationen zukommen ließ. In Galater 2, die Verse 1 und 2 sowie die Verse 6 bis 9 heißt es, Darauf, nach 14 Jahren, zog ich wieder hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber aufgrund einer Offenbarung hinauf und legte ihnen, insbesondere den Angesehenen, das Evangelium vor, das ich unter den Heiden verkündige, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Mir haben diese Angesehenen nichts weiter auferlegt, sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass ich mit dem Evangelium an die Unbeschnittenen betraut bin, gleich wie Petrus mit dem an die Beschneidung, denn der, welcher in Petrus kräftig wirkte zum Aposteldienst unter der Beschneidung, der wirkte auch in mir kräftig für die Heiden. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter der Beschneidung wirkten. Jakobus schrieb seinen Brief an Juden, Jakobus 1, Vers 1. Kephas schrieb die beiden Petrusbriefe ebenfalls an Juden, 1. Petrus 1, Vers 1 sowie 2. Petrus 3, Vers 1. Judas lehnte sich an Petrus an. Siehe Judas 17 und 18 und vergleiche Judas mit 2. Petrus 2 und 3. Johannes schrieb neben dem Johannesevangelium die drei Johannesbriefe und die Offenbarung. Auch sie sind jüdisch. Der Hebräerbrief ist ebenfalls jüdisch, wie der Name schon sagt. Paulus dagegen schrieb an die Heiden in den Nationen. Das ist der Grund, warum sich seine Briefe von den anderen unterscheiden. Zum Beispiel lesen wir in Jakobus 2, Vers 24: So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Und in Römer 3, Vers 28 heißt es: So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Jakobus sagt: Nicht durch den Glauben allein. Paulus hingegen betont genau das Gegenteil: Allein durch den Glauben. Dieser Gegensatz ist nicht anders zu erklären als mit der Tatsache, dass der eine Brief an Juden gerichtet ist und der andere an Heiden. Die Juden hatten das Gesetz und die Handhabung des Gesetzes war Ausdruck ihres Glaubens. Die Heiden hatten kein Gesetz, sie brauchten daher nur zu glauben. Sie brauchten daher in Anführungsstrichen nur zu glauben, dem dann die Werke folgen würden. Paulus hatte kein Evangelium, das dem Evangelium der anderen Apostel widersprach, vielmehr war es eine Ergänzung für die Heiden. Wenn wir also den jüdischen Auftrag des Petrus, Jakobus, Johannes, Judas und des Hebräerbriefschreibers sowie den Auftrag des Paulus in seinen Briefen für die Heiden berücksichtigen, dann können wir sie viel besser verstehen, sie auseinanderhalten und zugleich in Einklang miteinander bringen. Wir merken, dass scheinbare Widersprüche gar keine sind, sondern dass die einen Aussagen im Blick auf die Juden und die anderen im Blick auf die Heiden verfasst wurden und von diesem Blickwinkel aus betrachtet werden müssen.
Wir ziehen Himmel an, wir ziehen Himmel an, singend, 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 singend.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied hörten Sie soeben den zweiten Teil des sechsten Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole: Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole: www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.